Jetzt muss ich mal wieder eine Einführung machen für den, der kommt zu reden. Viele kennen ihn zwar, aus kennen aber nicht mal. Es würde mich mal interessieren, wer kennt den Matthias Novak nicht? Halt mal die Hand auf. Ja, ja, es ist wirklich, es hat dort hinten Leute, die den Matthias Novak wirklich nicht kennen. Das ist ja so. Und darum denke ich, ist es gut, wenn man vielleicht wieder mal einmal betont, was der Mann für eine Bedeutung hat. Für uns hier. Matthias Novak, seines Zeichens Pastor vom New Life Bern 1989. Und dort? Gell, bei allem, Und dann ist er zu uns, also zu mir, in die Church als Pastor. Ich war schon da. Und es ist nicht lang gegangen, hat er mich gefunden. Darf ich so sagen. Finden schon. Gesehen hat man es auch können. Finden nicht unbedingt. Nein, das ist der Mann. Sorry, es ist der Mann. Er ist mein bester Freund. Und ist mein grösster Mentor in meinem Leben. Und wenn er nicht wäre, die wären alle nicht da. Das ist wichtig, das ist ja so. Wenn er nicht wäre, die wären alle nicht da. So viel geht auf ihn zurück und ich freue mich jedes Mal mega, wenn er da ist. Und ich bin einfach immer extrem gespannt, was er erzählt, weil ich finde einen der sensationellsten Lehrer, die ich überhaupt kenne. Ich habe schon Menge gehört und ich höre kaum jemandem so extrem gerne zu Matthias. Und darum finde ich es mega cool, bist du wieder da. Herzlich willkommen, mein Freund.
So viel Wort, ja, kannst du mir das höher stellen, danke. Ja, ja, den Stuhl brauche ich auch nicht, sonst redet es lang. Nicht gut, hey. Ja, merci vielmals für die lieben Worte. Ich bin auch extrem gern wieder hierher zu euch gekommen. Es ist gut, dass der Markt noch mehr Ideen gehabt hat über den David. Sonst hätte es noch länger gedauert, bis ich wieder mal komme. Ihr seid noch nicht fertig? Nein. Oh, meine Nerven. Alles klar. Ja, gerade vorhin habe ich kurzfristig gedacht, was soll ich noch sagen, nachdem der Dani da so eine coole Einführung gemacht hat. Das ist wirklich super, toll gemacht. Ich glaube, ich kenne keine Gemeinde, effektiv kenne, wo eine Kaffeemaschine im Gottesdienst rum hat. Jetzt weiß ich nicht genau, was das für ein Zeichen ist. Genau. Ich habe mich auch sehr gefreut, wieder mal hierher zu kommen zu euch, euch wieder mal alle zu sehen, also zumindest einmal teilweise zu sehen, oder? Euer Gesichter sind ja immer noch verhüllt, oder? Das müssen wir machen, das ist eine wichtige Sache. Auf der anderen Seite aber ja, ist es immer eine spezielle Geschichte, auch wenn man zu Leuten reden darf, wo man ihre mündlichen Regungen nicht sieht. Das ist, muss man sich daran gewöhnen, bin immer noch dran. In all dem drin, aber es ist auch schön hier zu sein. Ich habe auch festgestellt, dass ich echt schon lange nicht mehr am Gottesdienst war, bei den Liedern, die ihr habt. Ich habe den Großteil von denen nicht gekannt. Das ist aber ein Zeichen dafür, war schon lange nicht mehr da. Genau, und ein Zeichen dafür, dass eine Gemeinde lebendig ist und sich immer wieder weiterentwickelt, auch was Anbetung anbelangt, was die Worte anbelangt, wo man auszudrücken hat und ausdrücken möchte, auch Gott gegenüber. So, als ich mir überlegt habe, was ich mit euch teilen möchte, ist mir eine Sache in den Sinn gekommen, da habe ich schon vor ein paar Monaten bei uns in der Gemeinde drüber geredet. Und ich habe gedacht, das ist was Wichtiges für euch auch. Weil ich betrachte euch als eine Gemeinde, die noch lange nicht im Ziel ist. Da hat manches erst richtig angefangen. Und es gibt ein paar Sachen, wo man drauf aufpassen muss, sicher, wenn man so unterwegs ist wie ihr. Da gibt es im Laufe der Zeit je länger, je mehr Widerspruch auch, weil nicht alle finden es toll, wenn der Gemeinde groß wird. Da fühlen sich die ein oder andere bedroht, oder? Und es ist was, wo damit muss man leben lernen. Das habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt im ein oder anderen Bereich, dass die ein oder andere Neide vielleicht ihre Worte erheben. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, es kann an meinen Kopf steigen. Oder man denkt, wir sind jetzt wirklich die Letzte, der Käse, wo stinkt sie mir jetzt hier? Und wir wissen, wie es geht. Und da ist immer wieder wichtig, dass man sich daran erinnert, das Ganze macht Gott mit Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und er kann Esel brauchen, um durch die zu reden. Das sollte man nicht vergessen, oder? Und wie sagt man da? dass man manchmal von Gott gebraucht wird auf überdurchschnittliche Art und Weise, das hat man sich nicht selber zuzuschreiben. Man kann es verhindern. Darüber werde ich dann später noch ein bisschen reden. Aber auf der anderen Seite ist es immer wieder etwas, wo Gott wirklich auch austeilt, wie er will. Und das ist wichtig, dass man es auch so nimmt, sich darüber freut. Und dann denke ich aber auch, hat man eine Verantwortung. Und darüber würde ich gerne reden. Eine Verantwortung, am Heiligen Geist den Raum zu geben, den er will, dass er machen kann, was er kann, durch Menschen, die einfach Menschen sind mit begrenzten Möglichkeiten. Aber wenn das Reich Gottes in diesen Menschen durch den Heiligen Geist am Werk ist, dann können starke Sachen passieren. Da gibt es in der Kirchengeschichte x Beispiel. Durch ganz normale Leute, wie ihr alle auch hier seid. Ich habe das überschrieben, das, was ich hier sagen will, mit was der Heilige Geist tut. Jetzt kommt es vielleicht dann einmal, genau. Was der Heilige Geist tut. Vier Dinge, die der Heilige Geist auslöst. Das ist das, was ich dann jetzt erwähnen werde, was der Heilige Geist auch bei dir machen wird. Da gibt es keine Ausnahme. Da kannst du nicht sagen, ja, ich bin ein Eidgenosse und ich habe Bauernschleue, das langt, oder ich brauche den Heiligen Geist nicht, oder? Nein, wir brauchen das alle ganz dringend, was der Heilige Geist tut. Und jetzt würde ich euch ganz gerne mal mitnehmen an den Beginn, als er gekommen ist, der Heilige Geist. Das könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 2. Dort ist der Heilige Geist wirklich dauerhaft auf die Erde gekommen. Vorher war er ab und zu Besuch. So könnte man das vielleicht sagen, im Alten Testament. Aber am Tag vom Pfingsten ist er dauerhaft gekommen und bleibt, bis wieder ein Aufgabenwechsel stattfindet. Ja, wo Jesus wieder übernimmt und der Heilige Geist wieder dort hergeht, wo er hergekommen ist. So lange ist er hier. Und so lange hat er mit dir und mit mir was vor. Effektiv. Es ist dann so passiert, oder als der Heilige Geist dann gekommen ist, auf die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die an ihn geglaubt haben, die ihm ihr Leben anvertraut haben, da war auf einmal nicht mehr alles so, wie es vorher war in ihrem Leben. Manche haben Mut gekriegt, wo sie vorher nicht gehabt haben. Manche haben Worte von der Weisheit gehabt, die haben sie sich nicht selber zuschreiben gehabt. Ich weiß noch, wie ich das mal gelesen habe, der Petrus und der Johannes, wie sie vor der Hohen Rat zitiert worden sind. Also das ist die damalige Führungsriege gewesen von der Religiosität innerhalb vom Judentum und sie sind dort her zitiert worden, weil sie aber öffentlich von dem Jesus geredet, dass der auferstanden sei, was man aber nicht hätte dürfen. Das war quasi ein No-Go damals. So wie es bei uns heute in unserer Gesellschaft auch No-Gos gibt, wo man nicht drüber reden darf. Ich habe immer noch Probleme, wenn ich in einen Laden gehe und einen Schocki-Kuss will. Genau. Es gibt Sachen, da darfst du nicht drüber reden. Das hat es damals, okay, Jesus war so das Thema. Und dann sie haben gleichwohl über das geredet, über das Thema. Und dann sind sie vor der Hohen Rat zitiert worden und die haben mit ihnen, die haben sie herausgefordert, was fällt euch ein und so und all das. Und sie haben darüber geredet, oder? Und es hat dann geheißen, die haben gesagt, was sind das für Leute? Wir kennen die, das sind Idioten. Das griechische Wort dort, Idiotai, steht dort im Griechischen. Es kommt übrigens aus dem Griechischen, das ist Idiot. Das heißt einfacher Mensch. Es sind einfache Leute, die keine Ahnung haben von Tuten und Blasen. Was ist mit denen passiert? Ganz einfach, der Heilige Geist ist in den ihre Leben gekommen und hat das Ruder übernommen. Und das hat vieles verändert. Dann haben ganz viele Leute wissen wollen, was da so an Gewaltigem passiert ist. Weil die Leute, die erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, jetzt nicht mehr in ihrer Stube gehalten. Die waren draußen auf der Straße, sie haben in neuen Sprachen geredet, sie haben in Sprachen geredet, die sie gar nicht gelernt haben, die man verstanden hat. Ich habe in meinem Leben zwei Leute kennengelernt, die Sprachen vom Heiligen Geist gekriegt haben, die sie nie gelernt haben. Schon interessant. Auf einmal war die Sprache einfach da. Und die haben die können, grammatikalisch, sogar tendenziell fast richtig. Genau. Und die haben auf einmal auch in Sprachen von unterschiedlichsten Leuten aus unterschiedlichsten ethnischen Hintergründen haben sie über Jesus geredet und über das, was Jesus macht. Und die Leute wollten wissen, was geht hier ab? Und dann hat der Petrus ihnen das erzählt und hat gesagt, guck, hier erfüllt sich das, was im Alten Testament vorhergesagt war. Das passiert jetzt hier. Und der Jesus, der ist wirklich der von Gott ausgewählt worden ist. um uns den Frieden zu bringen, den wir selber nicht machen können. Und dann wollte vor allem die Leute wissen, was müssen wir tun, damit wir gerettet werden. Und das Wort, wo dort steht, sozo, gerettet, ist nicht nur, dass ich nicht in die Hölle muss, sondern dass mein Leben Erfüllung findet in einer Gesamtheit. Sozo ist viel mehr als nur Himmel, der Himmel kriegen und Hölle verlassen. Da geht es um Erfüllung von meinem Leben, da geht es um Ganzheit, da geht es um Heilung, da geht es um eine gute Zukunft. Was müssen wir tun? Und dann sagt ihnen der Petrus Folgendes, und das habe ich hier auch hier, der Anfang, so kommt der Heilige Geist zu, die Apostelgeschichte 2, Vers 38 und 39. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch den Eidgenossen, in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Das sind die Antwort auf die Frage, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Was müssen wir tun? Und er sagt hier zwei Sachen. Die braucht es, damit der Heilige Geist in unser Leben hineinkommen kann. Die braucht es, damit wir Erfüllung kriegen in unserem Leben und eine gute Zukunft haben. Das Erste ist, kehrt um. Wir verstehen das in der Regel so, ich weiß nicht, ihr habt vielleicht bei euch auch schon mal über das geredet, von daher fasse ich mich kurz, nehme jetzt mal einfach mal aus Wasser oder spare Zeit. Übrigens kann mir jemand sagen, wenn ihr eine halbe Stunde erreicht habt, dass ihr dann langsam zum Ende kommt. Wem darf ich die Aufgabe geben? Komm, Dominik, ich gebe sie dir, hä? Weise mich zurecht, wenn ihr eine halbe Stunde erreicht habt. Also, wo war ich jetzt gerade? Kehrt um, ja. Mir versteht es in der Regel, wie sagt man da, moralisch. In dem Sinn, bekenne deine Sünden, steh dazu, was alles falsch machst, bring es in Ordnung und leb anders. Kehrt um, so verstehen wir das. Aber das, was im Urtext, also im Originaltext, im Griechischen steht, heißt, ändert euer Denken. Ändert euer Denken, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Wie ändert man sein Denken? Das Erste, was man braucht, ist, dass man realisiert, ich denke nicht so, wie Gott denkt. Ich habe nicht so Wertvorstellungen, wie Gott sie hat. Ich habe nicht so Erwartungen ans Leben, wie Gott sie hat. Ich sehe Dinge und ich beurteile Dinge, so wie ich es gelernt habe. Und ich habe es gelernt aus meiner Kultur. Und meine Kultur, auch wenn sie noch so schweizerisch ist, ist nicht vom Himmel. Einfach nicht. Sie ist hier menschlich gewachsen mit Stärke, aber auch mit ganz viel Schwächen. Umkehr heißt zuerst einmal, ich muss mein Denken ändern und so denken, wie Gott denkt. Ja, wie kann man denken, wie Gott denkt? Ja, indem man seine Wahrheit als das nimmt, was es ist, nämlich wahr. Und nicht sagt, leuchtet mir nicht ein, darum finde ich es auch nicht richtig. Das ist dumm, wenn man das macht. Weil wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt, und wenn du glaubst, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist, ich nehme an, das ist der Grund, warum dass die meisten von euch da sind, dann musst du auch den Rest nehmen, als das, was uns Wahrheit gibt und Orientierung. Und nicht das, was man in unserer Gesellschaft denkt. Weil nicht alles, was in unserer Gesellschaft gedacht wird, ist auch das, was Gott denkt und will. Und deswegen ist das erste Mal zu überlegen, was deckt sich mit dem, was Gott will und was deckt sich nicht mit dem, was Gott will. Und der Petrus sagt, schaut, ändert euer Denken die Richtung, dass ihr so denkt und so leben wollt, wie es Gott für richtig findet. Das ist das Erste. Und dann sagt er, was Zweites, lasst euch auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, empfangen. Also zum Empfang vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist unser Leben überhaupt kommt und dass er dann aber auch sich entfalten kann, braucht es einmal zwei grundlegende Sachen, würde ich mal sagen. Das Erste ist, wir müssen so denken, wie Gott denkt. Das ist das Allererste. Das wichtig finden, was sehr viel wichtig finden. Das Zweite ist, da werde ich später noch darauf zurückkommen, es ist wichtig, dass wir uns taufen lassen. Absolut, das sagt er hier, oh, das ist in Verbindung. Er sagt, Denkt um, lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus, dass er euren Herr ist. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Weißt du, das ist nicht nur einfach ein rhetorischer Kniff, den er da bringt. Das hat er so gemeint. Wir haben in unserer Gesellschaft, in unserer frommen Gesellschaft auch, haben wir das ja gleich ein bisschen geändert. Wir taufen Menschen, bevor sie sich bekehren. Oder? Richtig? Wer von euch ist getauft worden, bevor er oder sie sich bekehrt hat? Gegenprobe. Wer ist erst nach der Bekehrung getauft worden? Wer ist zweimal getauft worden? Oh my goodness, hey. Jetzt haben wir hier die volle Verwirrung, oder? Aber seht ihr, was, wo wir es genug haben? Wir haben als Gesellschaft, als fromme Gesellschaft auch schon seit Jahrhunderten, haben wir eine Praxis eingeführt, die Gott nie so gedacht hat und die der Petrus auch nicht so gemeint hat, nämlich wir taufen kleine Kinder. Und warum? Wisst ihr, was der Grund ist? Man hat Angst, dass sie nicht in den Himmel kommen. Deswegen versucht man mechanisch nachzuhelfen durch Taufe. Das ist der Grund. Absolut. Nichts anderes. Weil mir Gott nicht zutrauen, dass er Kinder auch in den Himmel holen kann, wenn sie noch nicht Ja und Nein sagen können. Wir trauen es Gott nicht zu, weil wir grundsätzlich hinter der Kulisse nicht sicher sind, ob der Gott wirklich gut ist. Habe ich recht? 2, 3 Nicken. Ein paar andere denken innerlich, ja, wahrscheinlich hat er schon recht oder so. Kenne ich ja persönlich auch gleich ein bisschen. Das steckt mehr in unseren Knochen drin, als wir denken. Dass wir ein gespaltenes Verhältnis zu Gott haben. Dass wir denken, er ist der Moralapostel da oben. Und wenn ich einen Fehler mache, dann kriege ich einen aufs Dach. Und wenn ich 2 mache, kriege ich 3-mal aufs Dach. Und wenn ich 4 mache, bin ich erledigt. Das steckt tief in uns drin. Und deswegen wollen wir auf irgendeine Art und Weise die Sache von unserer Seite her geregelt kriegen. Und eins ist, dass wir Kinder taufen, bevor sie Ja oder Nein sagen können. Die Folge aber davon ist eine verrückte. Nämlich, wir nehmen den Kindern in der Regel die Möglichkeit weg, sich selber zu entscheiden, wenn sie das wollen oder nicht wollen. Nachdem sie zum Glauben gekommen sind an Jesus. Dass sie sagen können, wott ich oder wott ich nicht. Das nehmen wir ihnen vorweg. Wir stehlen ihnen das. Unsere Gesellschaft, unsere Fromme stiehlt ihnen das und fühlt sich sogar noch gut dabei. Und sagt ja, aber der Paulus hat doch auch der eine da mit seinem ganzen Haus getauft, da waren doch auch Kinder dabei. Das ist einfach mal so eine Idee, die man hat. Ob so war, weiß man nicht. Steht nämlich nicht dort. Okay? Das ist echt das Problem. Und dann fangen wir schon mal unser frommes Leben auf dem falschen Fuß an. Klar? Ich hab mein Leben auch auf dem falschen Fuß angefangen mit dem Herrn. Ich bin auch als Kind getauft worden und habe lange gedacht, das braucht es doch gar nicht, das andere. Was soll das? Weil ich gewusst habe, ich kriege auch Stress, wenn ich es mache. Aus meinem sozialen Umfeld. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich auf das gekommen bin. Ich komme später noch einmal auf das zurück. He? Da werde ich noch ein bisschen mehr Bashing machen. Aber jetzt mal, oder? Wenn der Heilige Geist kommt, dann sind 4 Sachen wichtig, die er auslöst. Und die bringe ich jetzt. Das wird der Heilige Geist in dir auslösen. Steht in der Bibel so drin, kannst du nachprüfen. Ich habe einen ganzen Haufen Bibelstellen, also einen ganzen Haufen, ja, ihr könnt noch mehr, aber ihr habt mich echt beherrscht, die da aufgeführt habe und die könnt ihr nachschlagen, könnt ihr nachschauen, weil die Präsentation, denke ich, die wird ja auch wahrscheinlich dann gespeichert und so, und dann könnt ihr das selber prüfen, ob ich da recht habe oder nicht. Die Sache löst der Heilige Geist. Also ich bringe mal Punkt 1. Wiedergeburt und Heilsgewissheit. Johannes 3, Johannes 4, Vers 14 und Johannes 7, Vers 37 bis 39 wäre eine Textstelle dazu. Wenn der Heilige Geist ins Leben kommt, wenn der Heilige Geist in dir regiert, dann weißt du, dass du ein neues Leben gekriegt hast. Du zweifelst es nicht jede Woche neu an, weil der Heilige Geist es wirkt. Das Zweite ist, in dem drin oder eng verbunden damit ist, du weißt, wenn ich sterbe, gehe ich zu Jesus. Und der wohnt im Himmel, nicht in der Hölle. Effektiv. Du weißt das, dass du dort hergehst. Wenn du das nicht weißt, stimmt was nicht. Ist was mit dem Heiligen Geist nicht geregelt. Weil das ist das, was er macht. Total. Da können wir nichts dazu. Ich weiß noch, wie ich mein Leben Jesus gehabt. War für mich sofort klar, jetzt bin ich bei ihm. Egal was geschieht, ich werde bei ihm sein, in Ewigkeit. Das war für mich absolut klar. Und war nicht mehr in Verbindung mit meinem moralischen Verhalten. Verrückterweise. Sondern es war klar, ich gehöre jetzt zu ihm. Und wenn ich sterbe, gehe ich heim. Das wirkt der Heilige Geist, kannst du selber nicht. Aber man kann, es ist ein guter Test, auch zu wissen, Wunder oder Wunder nicht bei mir. Sag jetzt einfach einmal so plagiativ aus. Weil ich glaube, in unserer Gesellschaft ist immer wieder auch eine Gefahr, dass man Menschen zu Christen machen, die es gar nicht sind. Und dann tragen sie das Label Christen, sind sie aber nicht. Aber man erwartet Christliches von ihnen und sie selber ja auch. Und es funktioniert nicht. Und dann ist man depressiv und was weiß ich was alles und hinterfragt Gott und all das. Dabei hat man einfach ein paar Anfangssachen nicht gemacht. Nummer 2. Was der Heilige Geist wirkt, ist Identität. Mein Geist weiß, also mein Geist, nicht der Heilige Geist, sondern wir haben ja auch einen, oder? Der war tot und durch die Gegenwart vom Heiligen Geist in unser Leben kommt er zum Leben zurück. Ja? Und ab dem Moment, wenn der zum Leben zurückkommt, wird er vom Heiligen Geist überzeugt, dass wir wissen, wer wir sind. Ja, wer sind wir denn? Kinder Gottes. Römerbrief Kapitel 8, Vers 16 heißt, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das macht der Heilige Geist. Und das griechische Wort, wo dort steht, das hat mir gefallen. Das heißt, das könnte man so übersetzen, er bombardiert unseren Geist so lange mit Wahrheit, bis unser Geist kapituliert und sagt, ja, ich glaub's. Er stellt nicht einfach einmal ein Thema zur Diskussion, sondern er wirkt überzeugend mit aller Macht. Und wenn der Heilige Geist das macht, dann sage ich dir, es wird Folgendes passieren. In deinem Inneren weißt du auf einmal, dass du geliebt bist, dass du wertvoll bist, egal was die anderen Menschen um dich herum denken. Das wirkt der Heilige Geist, weil Kinder Gottes sind keine zweite Wahl. Kinder Gottes gehören immerhin zur Familie von dem, der alles gemacht hat. Und zwar nicht nur die Erde, sondern noch viel mehr drumherum. Das sprengt unseren Verstand. Kinder Gottes gehören zu der Familie dazu und sind wer? Sind wer? Unabhängig von irgendwelchen Medienmeinungen oder menschliche Einschätzungen. Unabhängig davon, ob du bei Olympia warst oder es nicht einmal beim Weitsprung über 2 Meter raus schaffst. Das ist völlig egal. Du bist wer, weil Gott dich zu jemand gemacht hat. Warum? Wegen Jesus. Ist jemand in Christus, heißt es auch in einem Text im Neuen Testament, dann ist er oder sie eine neue Schöpfung. Neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das alles aber kommt von harter Arbeit. Stimmt das? Nee. Von Gott. Das ist ein Geschenk. Das kommt vom Himmel. Das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Also das Erste, du weißt, dass du in den Himmel gehst, wenn du die Erde hier verlässt. Das weißt du, da drin. Das Zweite ist, du weißt, wer du bist. Du suchst deinen Wert nicht beim Feedback von anderen Leuten. Du suchst deinen Wert nicht mit Titel. Und mit Anerkennung. Weißt du, es gibt so einen Haufen Leute, die sind getrieben und gejagt vom Druck, jemand sein zu müssen. Eine von den Nebenwirkungen, wo das mit sich bringt auf die Dauer, wenn man Auto, wie soll ich sagen, das, vergiss es. Muss anders sagen. Eine von den Nebenwirkungen, wo das mit sich bringt, wenn du über deine Maße lebst, ist, dass du ausbrennst. Irgendwann einmal geht der Sprit aus, weil du so viel hast in dem Tank. Und der Grund dafür ist der, weil dein Herz nicht weiß, wer du bist. Das macht der Heilige Geist. Irgendwie hat er dort noch nicht den Zugang. Auf irgendeine. Die schaue später noch ein paar Sachen an, wo der hilfreich sein könnte. Nächster Punkt. Autorität. Der Heilige Geist wirkt Autorität, weil mit ihm kommt der Himmel in unser Leben. Das heißt jetzt nicht, dass du ins Bundeshaus gehen musst und kaum bist drin, sagen alle, auf dich haben wir echt schon lange gewartet, hey, weil du hast Autorität, oder? Du gehst direkt zum Bundesrat, die gehen alle vor dir auf Knie und sagen, schön bist du gekommen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, nehme ich mal an. Das muss jetzt kein Prophet sein, um das zu sagen. Das wird nicht passieren. Die Autorität geht auch nicht primär mal in die Richtung, sondern sie geht, ich hab hier drei Begriffe genannt. Vollmacht, Gaben, Liebe. Vollmacht, Gaben, Liebe. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, der rote Text da, Apostelgeschichte 1, Vers 6, er hat mit ihnen geredet, bevor er in den Himmel gegangen ist. Er hat ihnen gesagt, geht in alle Welt, aber wartet noch. Zuerst müsst ihr Kraft vom Himmel kriegen, der Heilige Geist, der auf euch kommen wird. Seine Kraft muss erst kommen, dann erst geht. Und dann ist es ja gekommen am Pfingsten, oder? Und dann waren die auf einmal andere Leute. Sie haben auf einmal die Autorität gehabt. Sie haben Gaben gehabt, übernatürliche, und sie waren in der Lage zu lieben. Vollmacht, in welche Richtung? Ich würde mal sagen, zuerst einmal über deine eigene Tendenz, dich zuerst sehen. Das nennt man Egoismus. Und Liebe geht egoistisch motiviert schlecht. Das ist eigentlich ein Geschäftchen machen mit anderen Leuten, um selber letztendlich gut wegzukommen. Liebe, so wie sie definiert wird in der Bibel, Agape, verschenkt sich an andere und unterm Strich hast du die Kosten, andere haben Freude. So könnte man es vielleicht zusammen tun. Also die Vollmacht Nummer 1, wo der Heilige Geist wirkt, ist über uns selber. Dass man Macht haben, Nein sagen zu können, wenn irgendwas in uns, der Ego in uns sagen will, aber mach doch! Und dann weiß uns ein Geist, aber nein. Und du kannst sagen, und nein ist nein. Und dann bist du weg. Das Erste, was Vollmacht anbelangt. Das Zweite ist Autorität über finstere Mächte. Das fängt an, finstere Mächte sind dir näher, als du denkst. Sie sehen, also der Find redet zu dir in deinem Kopf. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber er macht's. Manche Leute, die nicht wissen, dass das passiert, die denken, was habe ich für schlimme Gedanken in meinem Kopf drin? Weißt du noch, ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Habe ich vielleicht einmal anderen Zusammenhang hier schon mal erzählt, dann macht nichts. Es hilft zum Verstehen. Ich fahre durch Bern. Auto. Komm an der Kreuzung her, Mont Bichon, da, so. Läuft ein Mann auf der anderen Straßenseite mit, sagen wir mal, Migrationshintergrund. Hast du gesehen? Ich stehe in der Ampel, schaue den Mann an und habe rassistische Gedanken in meinem Kopf. Sofort! Rassistische, keine guten. Und ich habe gedacht, was geht da ab? Mann, ich bin ja selber so eine Art Migrant in der Schweiz, oder? Von meinem Hintergrund her. Was geht hier ab in mir? Das war ein Schlüsselerlebnis. Habe ich wahrscheinlich vorher schon oft gehabt, aber dort ist mir es aufgefallen. Und ich habe überlegt, was läuft da ab? Das hat mich echt ein paar Tage beschäftigt, bis ich realisiert habe, das ist nicht das, was ich will. Nichts in meinem Herz will das. Und gleichwohl passiert es. Offensichtlich wäre ich angefunkt von irgendwoher. Und jetzt geht es darum, wie reagiere ich auf den Funkspruch. Und verrückterweise, nicht wenige Fromme reagieren selbstzerstörerisch auf den Funkspruch. Und denken, was bin ich für ein schlechter Mensch. Und jetzt habe ich doch mein Leben Jesus gegeben. Und jetzt soll doch der Heilige Geist in mir sein. Und habe ich so Gedanken. Es war mal wichtig für mich zu begreifen, für mich selber. Und ich habe gemerkt, vielen hat es schon geholfen, wo ich das erzählt habe. Dass nicht alle Gedanken, die du und ich in uns haben, von uns kommen. Sondern vom Find. Und dann gibt es übrigens auch noch welche, die kommen vom Heiligen Geist. Die fühlen sich anders an. Und dann haben wir auch noch eigene Überlegungen und Gedanken, die haben wir auch noch. Vollmacht heißt, dass du unterscheiden kannst, welche Stimme da redet. Und dass du der Stimme, die nicht vom Himmel kommt und auch nicht von dir, der Stimme sagen kannst, raus aus meinem Kopf. Und die Stimme dir folgen muss. Beziehungsweise du die Stimme überhören kannst. Weil manchmal geht er nicht gerade aus deinem Kopf raus, manchmal funkt er einfach weiter. Und dann kommt es davor, kannst du sagen, Blasius, ich kümmere mich um andere Sachen und nicht um dich. So viele Leute kümmern sich um die Stimme weiter. Die bösen Sachen. Und zerfleischen sich. Und andere zum Teil. Weil der Feind hat ja vor, Leute zu zerstören und Beziehungen zu zerstören. Und auf die Art und Weise erreicht er mehr, als wir manchmal denken. Wenn der Heilige Geist präsent ist in unserem Leben und sich ausbreiten kann, dann wird er uns helfen dabei, dass wir Vollmacht ausleben können. Geistesgabe muss ich nicht viel dazu sagen. Der Heilige Geist teilt dir aus. Und wenn sie da sind, dann ist es was, wo du nicht gelernt hast, wo du nicht kannst und doch passiert es. Ich war einer, ich habe von so einer Gruppe von Leuten, als ich über 18 war oder so oder 17, nicht reden können. Einfach unmöglich. Wenn ich irgendwelche Tätigkeit machen müssen, offiziellerer Natur, zum Beispiel eine Poststelle bei uns im Dorf haben müssen, um irgendwas tolle Briefmarke oder sonst irgendwas, habe ich mir auf dem ganzen Weg daher überlegt, wie ich den Satz anfange mit der Frau oder mit dem Mann, der dort hockt. Alles genau überlegt. Dann stehe her, komme dran, die Person fragt, was kann ich für dich tun? Nichts kommt aus mir raus. Und wenn dann was rauskomme, ist was Schissdreck. Absolut nicht das, was ich mir überlegt habe. So ist mein Leben gelaufen. Hat der Heilige Geist total verändert. Komplett, da kann ich nichts dafür. Das hat er gemacht. Und verschiedene andere Sachen auch. Drittes, was er wirkt, ist Liebe. Das habe ich gerade vorhin schon gestreift, dass wir unser Ego überwinden können, andere echt Gutes tun können. Immer wieder neu. Durch Reden, durch Haltung und durch Tun. Reden, Haltung, Tun. Rede ist, was kommt raus aus meinem Mund über andere. Haltung ist, wie respektvoll gehe ich mit Leuten um? Wenn ich mit nichts zu tun habe, aber wenn ich nicht mit nichts zu tun habe. Und das Dritte ist, was tue ich aktiv, um Menschen konkret helfen zu können, die echt Hilfe brauchen oder einen Platz brauchen, Anerkennung brauchen, weil sie so sehr nicht geliebt worden sind und immer noch nicht, wie soll ich sagen, der Heilige Geist den Raum in ihrem Leben hat, den er haben kann. Was kann ich tun, um ihnen dabei zu helfen? Das wirkt der Heilige Geist, das ist Liebe. Letztes, Führung. Der Heilige Geist redet zu uns und führt uns. Römer 8, Vers 14, welche der Geist Gottes umherführt, die sind Gottes Kinder. Wer von euch ist eine Rösslerin? Hände hoch, richtig hoch. Gut, wer von euch ist ein Rössler? Wie immer, oder? Sind Frauen, die Pferde beherrschen. Ne? Das Pferd hat Power, oder? Habe ich recht? Du auch? Wem Volkspferd? Was? Dir? Gau, oder? Wie tust du es führen von A nach B? Ja, also wahrscheinlich hast du einen Halfter, oder? Gell? Oder da hängt das Ross in der Regel dran am Halfter. Ja? Und dann läufst du irgendwo her und das Megateil folgt dir. Einfach so, oder? Das ist das Wort, wo die Bibel braucht, wo der Paulus braucht, um zu beschreiben, was der Heilige Geist mit dir und mir macht. Er ist der Ritter, wenn du so willst. Wir sind das Ross und so führt er uns. Das ist ein Versprechen. Welche der Geist Gottes umherführt, die sind Gottes Kinder. Ich kehre das gern um. Kinder Gottes werden vom Heiligen Geist geführt. Damit darfst du rechnen. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist dein Leben führt. Das machst du. Da sind wir selber verantwortlich dafür und sind wir auch frei. Erwartet ja nicht. So viel Frommer haben die Idee, dass Gott ihnen ihr Leben lebt. Hallo? Er hat Menschen mit einem freien Willen geschaffen, mit Verantwortung. Er hilft dabei, Gutes und Böses zu unterscheiden, aber entscheiden und machen müssen wir. Ich habe doch eine ganze Anzahl fromme Menschen kennengelernt in meiner Karriere, die haben echt gedacht, Gott lebt ihr Leben für sie. Sagt dann heute Morgen, was sie anziehen sollen, was sie essen sollen, mit wem sie reden sollen, welchen Job soll ich nehmen. Nimm doch einfach einmal den du gerne machst. Und wenn es der Falsche ist, der Heilige Geist bringt dich schon her, wo er will. Ganz sicher. Aber verantwortlich für unser Leben sind wir. Darf ich dir das mal sagen? Verantwortlich für dein Leben bist du. Nicht dein Pastor, nicht dein Vater, nicht deine Mutter, nicht dein Mann, nicht dein Freund, nicht deine Frau, dein Chef, dein Lehrer. Du bist verantwortlich für dein Leben. Der Schissdreck, den du dann anschließend ausbaden darfst, machst du. Das Gute, wo du dich darüber freuen kannst, machst auch du. Es ist mehr die Frage, welchen beratenden Teil darf der Heilige Geist in deinem Leben haben? Weil er würde ihn gerne haben wollen. Da habe ich x Beispiele aus meinem Leben, wie der Heilige Geist mich beraten hat, wie er mich geführt hat, wie er mich mit Menschen in Verbindung gebracht hat, wo extrem viel geöffnet hat. Er ist ein Beispiel dafür. Und das, was hier entstanden ist, das wäre nicht passiert, wenn er mir dem Mann nicht zugewendet hätte. Da hat er total recht. Weil er war wirklich, wirklich, wirklich nicht in der Lage dazu, sowas zu machen wie das hier. Gau? Unter drei, wenn nicht, oder? Aber der Herr hat so viel du, so viel Geniales gemacht. Er führt. Okay, der Rest von der Zeit, wie viel habe ich noch, Dominik? Sag mal schnell. Was? Oh mein Gott, schnell. Jetzt ist ja logischerweise die große Frage, was kannst du blockieren? Du hast vielleicht auch gemerkt, bei dem, was der jetzt da vorne erzählt hat, da stimmt bei mir das eine oder andere nicht. Da gibt es natürlich auch Sachen, die können blockieren. Die Bibel redet über das. Weißt du, was bringe ich jetzt da für ein Beispiel? Du kannst in einem Auto, Aargau kann man Auto bringen, das funktioniert noch. In Bern muss man was anderes bringen als Auto. Das versteht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, weil ihr im Aargau wohnt. Für euch ist Auto ein Transportmittel und ein freudiges Ereignis, oder? In Bern ist es eine Bedrohung. In der Stadt. Genau, wenn du im Auto einen 8-Zylinder-Motor drin hast, der 350 PS leistet, Vollpower, oder? Und aber die Benzinleitung verstopft ist, also der Einspritzpumpe nicht richtig funktioniert, dann nützt dir der Motor ziemlich wenig. Da kommt nichts raus dabei. Und das, tut mich, kann ein hilfreiches Bild sein, um dir zu illustrieren, der Heilige Geist ist in deinem Leben da. Wenn du dein Leben Jesus gehörst und wenn du weißt, ich gehe in den Himmel, dann kann ich sicher sein, der ist da. Dann ist mir die Frage, was blockiert meine Benzinpumpe? Wo wird der Power unterbrochen? Und da hätte ich jetzt ein paar Ideen aus der Bibel, die vielleicht helfen können. Und zwar nicht um einen Katalog hier reinzubringen, wo du checken kannst, okay, hat er das, habe ich das so oder so, sondern mehr um Fehler zu suchen. Ich bringe ein Beispiel, muss ich schnell machen, dann wird es illustrativer. Ich habe ein Auto gehabt, meine Frau nicht mehr, aber ein Auto gehabt, Zafira hat es gehabt, Opel, ist bis 140.000 Kilometer toll gelaufen. Und dann auf einmal nicht mehr. Du hast mit dem Auto fahren können und auf einmal hat es einfach abgestellt. Einfach abgestellt. Du hast einen Straßenrand fahren müssen, wenn du noch hast können und dann ist es da gestanden. Nach einer Viertelstunde in der Regel ist es wieder gekommen, hast weiterfahren können. Also quasi, Autofahren war eine Lotterie. Das kannst du natürlich nicht auf die Dauer machen, oder? Zuerst denkst du, ja, das ist jetzt vielleicht einmal, das geht wieder vorbei, oder? Nein, kommt immer wieder. Garage gefahren. Garagist gesagt, ja, das lösen wir schnell. Hast du gedacht, oder? Sie haben alles probiert. Sie haben das gecheckt. Sie haben den Computer angeschlossen, da Diagnose gemacht, nichts herausgefunden. Unterm Strich habe ich keine andere Wahl gehabt, als das Auto zu verkaufen. Ein paar Wochen später ruft mir der Garagist an und sagt, Herr Novak, wir haben ein Problem gefunden. Er hat mir gesagt, unsere letzte Lösung, die wir gehabt haben, wo wir irgendwann einmal drauf gekommen sind, haben wir gesagt, wir schließen den Computer an, den Diagnosecomputer, lassen das Auto laufen, stellen es auf unseren Garage, also auf unseren Parkplatz, lassen es einfach laufen, bis es abstellt. Dann hat er es erkannt. Was war's? Irgendeine Sonde im Abgas, wo kaputt war. 5,80 Franken oder so. Hat alles lahmgelegt, weißt du? 5,80 Franken Sachen kannst du vielleicht in deinem Leben auch geben, die schnell behandelt sind. Aber wenn man es nicht weiß, Mann, liegt alles lahm und du bist frustriert im Leben und du kommst einfach nicht vom Fleck. Gecheckt, was ich meine? Also, was könnte blockieren? Das Erste, bist du umgekehrt? Oder versuchst du, gut schweizerisch fromm zu sein? Das ist schwierig. Das Himmelreich hat andere Werte. Und ein wichtiger Wert ist, dass Jesus dein Herr ist. Dass er nicht nur dein Retter ist, sondern auch dein Herr. Bei vielen ist Jesus einfach nur Retter, Glücksbringer, Helfer, Tröster, was auch immer. Gango. Gango machen. Echt wahr. Und so ist auch viel evangelisiert worden. Jesus, vergib deine Schuld. Du musst nach vorne gehen, bekennst, dann wäschst du dich rein von aller Schuld und dann bist du das Kind Gottes. Was stimmt? Aber man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, ihr habt hier Lieder gehabt, die haben das sehr, sehr gut ausgedrückt. Der ist Lamm und Löwe. Gell? Habe vorhin gesungen, ne? Lamm und Löwe. Das sind zwei Bilder aus dem Alten Testament, die in der Offenbarung auch wieder vorkommen. Und Johannes der Täufer verwendet das bei Jesus. Er sagt, sieh, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Das ist das Bild vom Lamm. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Das ist echt bezahlt. Aber das Zweite ist, er ist auch Löwe. Und zwar nicht selektiv. Für die eine ist er Löwe, für die andere Lamm. Such das aus, was wasch. Nein, es gibt ihn nur im Doppelpack. Und wenn du nicht im Doppelpack nimmst, hast du ihn nicht. Aber wenn denkst du, Hegischen. Löwe heißt, der ist Herr. Er regiert. Der Löwe von Juda ist König. Der regiert. Und es ist wichtig, dass Jesus von dir weiß und dass du es auch weißt, dass er mit dir machen kann, was er will. Jesus, mein Leben gehört dir. Immerhin hast du es auch freigekauft. Mein Leben gehört dir. Mach mit mir, was du willst. Und jetzt fängt das Problem an. Da haben wir wieder unser frommes Erbe über Jahrhunderte. Wir denken dann nämlich, dann ist mein Leben ruiniert. Oder? Der sagt vielleicht, ich soll nach Afrika. Das ist meine größte Sorge immer gewesen, dass ich nach Afrika muss. Noch schlimmer wie Indien. Der macht mein Leben kaputt, oder? Wenn es dem gibt, dann darf ich nicht mehr heiraten, oder? Und darf schon gar keine Freude im Leben haben. Und da kommen alle möglichen Gedanken. Wer hat denn die in unseren Kopf gesetzt? Hä? Aber die sind da. Wie oft habe ich das bei Leuten gemerkt, die Angst gehabt haben, Jesus, wie soll ich sagen, Generalvollmacht zu geben im Leben. Aus Angst, dann wird es in die Wand gefahren. Was hast denn du für ein Gottesbild? Er muss Lamm sein und Löwe. Hast du ihn eingeladen, dass er dein Herr sein darf und alles machen kann mit dir, was er will? Hast du das gemacht? Und auch so gemeint. Weißt du, man kann viel machen, aber nicht meinen. Machen und meinen. Meinen und machen. Seit meinem Leben Zeit gegeben, während dem Studium, erstes Semester, da bin ich viel von meinem Bett oben gekniet und habe Jesus gesagt, mach mit meinem Leben, was du willst. Ich habe keine Ahnung, zu was ich gut bin. Aber eins will ich dir sagen, mein Leben gehört dir. Mach was Gutes draus. Oder mach was draus. Ich mach, was du sagst. Das habe ich so gemeint, darum habe ich es so gemacht. Und das lebe bis heute mehrheitlich so. Mehrheitlich in dem Sinn, manchmal checken nicht, was er will. Aber er hat dann schon Mittel und Möglichkeiten, um es ihm zu zeigen. Echt? Löwe und Lamm, ist er das? Vielleicht ist dort schon das Problem. Vielleicht ist dort schon die Sonde, die nicht richtig funktioniert. Dann bring es in Ordnung. Zweitens, jetzt brauche ich eine Brille, damit ich das lesen kann. Hast du dich taufen lassen, nachdem du umgekehrt bist? Weil ich keine Zeit habe, gehe ich da nicht näher drauf ein. Aber du kannst vergessen, den Gedanken, dass du getauft worden bist, wenn du als Baby rituell nass gemacht worden bist. Das haben deine Eltern vielleicht gedacht, der Pfarrer hat so gedacht, aber Gott nicht. Weil Taufe ist ein Coming Out. Ein Coming Out. Was heißt das? Kennen wir ja in unserer Gesellschaft heute. Dass man vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt symbolisch sichtbar macht. Ich bin mit Jesus gestorben, und bin mit ihm auferstanden. Römer 6 kannst du nachlesen, steht das so. Das kann ein Baby nicht, weil es noch gar nicht weiß, wie das geht. Kleine Kinder schon. Teile von meinen Kindern, von uns drei Kindern, haben sich unter 10-jährig taufen lassen, weil sie genau wussten, was sie wollen. Und weil ihre Leber Jesus gehört hat. Aber das Baby kann das nicht. Wir bevormunden Kinder und nehmen ihnen das Recht weg, dass sie selber entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht, weil wir sie zu Christen machen wollen, weil wir Angst davor haben, dass vielleicht ein böser Gott sie in die Hölle schickt. Was haben wir für ein Gottesbild? Das liegt da dahinter. Wir trauen Gott nicht zu, dass Jesus, wenn er gesagt hat, welcher will, dass keines dieser Geringsten verloren werde, dass Gott es wirklich auch machen kann. Das trauen wir ihm nicht zu. Lass dich taufen, wenn du noch nicht bist. einfach zum Ausdruck, wie gesagt, der Petrus sagt, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vielleicht ist dort Sonde, die nicht in Ordnung ist. Kann sein. Nächster Punkt. Hast du Jesus gesagt, dass du alles tun wirst, was er dir sagt? Das ist Gehorsam. Apostelgeschichte 5, Vers 32, kannst du das nachlesen. Menschen, die zu Jesus gehören, haben eins gemeinsam. Sie machen, was ihnen ihren Herr sagt. Auch wenn es noch so verrückt ist. Wir haben ein paar verrückte Sachen gemacht. Aber wir wussten, es ist richtig. Er hat es uns gesagt. Und dann ist es gut rausgekommen. Nächster Punkt. Könnte es sein, dass du den Heiligen Geist betrübt hast? Epheser 4, Vers 30 schreibt das, gell, 30 oder 31? 30 schreibt der Paulus das, er sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr erfüllt worden seid. Wie kann man denn den Heiligen Geist betrüben? Wie kann man einen Menschen betrüben? Indem man verletzt, oder? Gell? So kann man doch Leute betrüben. Betrüben heißt traurig machen. Macht der Heilige Geist nicht traurig. Was ist was der Heilige Geist betrübt? Ich würde mal sagen, jetzt komme ich was, mit dem hast du nicht gerechnet. Dass wir nicht vergeben, wenn wir verletzt worden sind, anderen gegenüber. Das betrübt der Heilige Geist, weil er ist absolut, er repräsentiert den Himmel. Und der Himmel vergibt. Jesus hat einmal gesagt, als Ende vom sogenannten Vater Unser, das ist ja nicht fertig mit Amen. Es geht ja noch weiter, das Amen ist einfach vielleicht mal dazu gerutscht oder so. Ne? Weil an anderer Stelle wird die Sonne gebrochen. Aber eins kommt noch. Wenn ihr nicht bereit seid, denen zu vergeben, die an euch schuldig geworden sind, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Wuhu! Da sind wir schon sehr nah an der Sache. Es ist wichtig, dass wir vergeben. Denn die Menschen, die schuldig waren, sind an uns. Das heißt nicht, dass wir sagen, die haben alles gut gemacht, ich bin das Problem. Nein, die sind das Problem. Ich bin verletzt. Jetzt muss ich schauen, dass das nicht mich regiert. Weil wenn das mich regiert, dann verletze ich andere auch wieder. Und dann zieht der Heilige Geist sich zurück. Der sagt nämlich, bei dem Deal mache ich nicht mit. Das musst du dir so vorstellen, bei dem Deal mache ich nicht mit. Es gibt verschiedene andere Sachen auch noch, die der Heilige Geist betrübt. Die Bibel redet über das. Lifestyle, der nicht der Kultur des Reich Gottes angemessen ist, zum Beispiel betrübt der Heilige Geist. Da gibt es einige Kataloge und Listen, die der Paulus da erwähnt, liest die mal durch, die sind immer noch genauso gültig wie vor 2000 Jahren. Das ist nicht verjährt in all dem drin, so quasi, heute ist der Heilige Geist auch cool, Mann. Weißt du? Nein, ist immer noch gleich, der Himmel tickt immer gleich. Wir ticken einfach anders. Und es ist wichtig, dass wir uns dann immer wieder auch in Linie bringen mit dem Himmel. Das müssen wir für uns selber schauen. Ich habe nicht das Recht, anderen zu sagen, was die alles falsch machen, nur wenn sie mich fragen. Oder wenn ich eine Aufgabe habe in ihrem Leben, eine offizielle. Wir sind zuerst mal für uns selber verantwortlich. Der Paulus hat gesagt, richtet euch selber zuerst mal. Also beurteilt über euch selber zuerst. Der Rest ist nicht eure Sache. Aber schaut mal drauf, vielleicht ist dort irgendwas nicht geregelt. Und der Heilige Geist sagt, wie gesagt, auf dieses Foto komme ich nicht mit drauf. Ihr könnt ruhig Bilder machen, aber ohne mich. Mit anderen Worten, seine Power fehlt in deinem Leben dann. Nächstes, bin dann bald fertig. Hast du eventuell den Geist Gottes ausgelöscht, unterdrückt und gedämpft? Das ist nicht das Gleiche wie betrüben. Betrüben heißt, er wird von dir durch Haltung und Tat verletzt, also verletzt, vor den Kopf gestoßen und sagt, auf das Bild geh ich nicht drauf. Bei dem hier sagst du, den wollte ich nicht auf mein Bild haben. Verstehst du das? Beim einen sagt der Heilige Geist, da bin ich nicht dabei, wo wir gerade vorhin angeschaut haben. Bei dem, was jetzt kommt, sagst du, ich wollte nicht dabei haben. Bei dem. Wie kann denn das gehen? Ja, dass man zum Beispiel sagt, manches, wo in der Bibel steht, hat aufgehört, das gibt es heute nicht mehr. Und wenn es das gibt, dann ist es vom Teufel, wenn du in Zunge redest zum Beispiel. Es gibt ganze Bewegungen, Frauen, die sagen das so. Und wie sage ich jetzt das? Fadenscheinige Argumente. Weil es kann nicht sein, was nicht sein darf, ist dort das Motto. Also das, was letztendlich treibende Kraft dahinter ist. Wenn du in so einer Atmosphäre aufgewachsen bist, dann prägt das dein Geist. Und ich würde sagen, du brauchst Befreiung, wenn das der Fall ist. Effektiv. Das ist spiritueller als einfach nur, ja, die eine haben es halt so, die andere so, was soll's. Da wird der Heilige Geist gedämpft. Und das ist in unserem, ich nenne es gerne im Rückenmark von uns drin und prägt uns nicht überlegt, sondern reflektierend, also reflektiv. Ich bin in einer nicht charismatisch bis anticharismatischen reformierte Kirche bei uns in Deutschland, Süddeutschland aufgewachsen. Mit einer Bibelschule erwecklich, also quasi die Leute waren fromm, oder? Unser Pfarrer war auch gläubig, aber nicht charismatisch bis anticharismatisch. Man hat uns vor der Pfingstler gewarnt, dass sie gesektieren und gefährlich. Darum haben wir mit denen nichts zu tun. Bis hin zu dem, dass ich in die Gemeinde gekommen bin, wo damals der Volker Heitz unter anderem auch geleitet hat. Da war ich immer noch so. War schon Theologiestudent. Mit allen möglichen Argumenten. Und ich weiß noch, die wollte dann in der Gemeinde einführen, dass man in Zunge redet. Die hat das einführen wollen. Und auch so ein Typ aus England da gehabt, die uns da rein hätte führen sollen. Von so einer Church aus London. Da war ich. Heide Bimbam. Als Theologiestudent hast du x Argument, oder? Und ich habe auf der Folge mit einem Kollegen zusammen, haben auf der Folge gewartet nach so einem Event vor der Eingangstür. Der muss uns Rede und Antwort stehen. Die Folge hat einmal später erzählt, er gesagt, nein, das lasse ich mir nicht ein, das tue ich mir nicht an, und ist durch eine Hintertür gegangen. Weil ich aber Jesus gesagt habe, ich will machen, was du willst. Wisst ihr noch? Das ist meine Haltung. Habe ich einen innerlichen Gedanken gehabt, geh erst mal zu der Gemeinde, schau sie dir an, sei ein paar Wochen dort und dann fällt dein Urteil. Okay? Die haben so ein Programm angeboten, July Project, 6 Wochen, so eine Art Kurzbibelschule. Ein paar Kollegen und ich sind hergegangen, um die kennenzulernen. Was ist da wirklich dran? Nach etwa 3, 4, 5 Tagen habe ich gemerkt, was die haben, habe ich nicht. Und ich hätte es gern. Weil ich merke, es ist so dermaßen das, was ich in der Bibel lese, und mir fehlt das. Dort bin ich zum Charismatiker und Pfingstler geworden. Weil es mir einfach überzeugt hat, wie die Leber, was von denen ausgeht. Und habe gemerkt, ich bin über 20 Jahre von meinem Leben betrogen worden. Nicht absichtlich. Die Leute sind nicht zusammengesessen und haben gesagt, wen betrügen wir wie? Wem stehlen wir den Heiligen Geist? Nein, die sind ja selber geprägt durch eine Story, oder? Aber du musst dir überlegen, habe ich das vielleicht auch? Wenn du merkst, da ist ein Zwiespalt zwischen dem, was die Bibel sagt und dem, was ich effektiv erlebe. Habe ich das vielleicht auch? Und dann würde ich sagen, mein Gespräch ist da echt befreiend, dass man ein paar finstere Sachen rauswirft. Das heißt, der Teufel verstellt sich manchmal als ein Engel des Lichts, habe ich gelesen in der Bibel. Dann das Vorletzte, glaubst du Lebenslügen, die dich beherrschen? Denn auch so kann der Heilige Geist ausgelöscht, unterdrückt, gedämpft werden. Was sind Lebenslügen? Das muss ich ein bisschen schneller machen. Zum Beispiel, du bist nicht wichtig. Das kann so tief in einem drin hocken, dass man es einfach glaubt und sich auch entsprechend im Leben verhält. Das ist nicht gesund. Du bist verantwortlich dafür, dass es den Leuten gut geht. Kann eine Lebenslüge sein. Stell dich vollkommen unter Druck. Das ist nicht das, was der Herr für dich vorgesehen hat. So hat er das nie gedacht. Das ist ja nicht Liebe. Das ist Augendienerei. Oder Speichellecker, je nachdem, wie du es definieren willst. Oder weitere Lebenslüge. Es gibt hunderte davon. Schweige lieber, bevor du Probleme verursachst. Also sagst du nie was. Aber du denkst einen Haufen. Und nicht Gutes. Oder introvertiert sein ist schlecht. Also quasi, oder ich kann nicht reden, ich habe es nie können und so, ich bin nicht so eloquent oder deswegen, ja, bin ich halt einfach, mich hat man vergessen beim Austeilen von der guten Sache. Nein. Gott hat Menschen unterschiedlich gemacht und nicht alle reden viel. Genau. Lebenslüge, die muss man erkennen, binden, rauswerfen und sagen, dir glaube ich nicht mehr und dir folge nicht mehr. Der Heilige Geist einladen und sagen, Heiliger Geist, führ mich und leite mich wo dorthin, wo du auch willst. Letztes, und dann bin ich echt fertig, hast du den Heiligen Geist darum eventuell sogar noch gar nie empfangen. Weißt, als der Paulus nach Ephesus gekommen ist, hat er dort gläubige Menschen auch getroffen. Die haben an Jesus geglaubt als Retter, so sind sie geschult worden, wahrscheinlich vom Apollos, aber sie haben nie den Heiligen Geist empfangen gehabt. Dann hat er sie gefragt und die haben gesagt, was? Hat uns noch keiner gesagt. Dann hat der Paulus gesagt, okay, in dem Fall, legt euch die Hände auf, dass ihr den Heiligen Geist empfangt. Hat es gemacht. Und sie haben Pfingsten erlebt, wie die damals, wo wir am Anfang von der Predigt waren da. Genau so. Und der Heilige Geist war in ihrem Leben da. Hast du vielleicht nie das erlebt in deinem Leben, dass jemand betet hat, dass du den Heiligen Geist empfängst? Dann frag doch mal deine Leidenschaft, dass sie das machen. Dass sie dort Hände auflegen können und sagen, ich würde wirklich gern den Heiligen Geist in meinem Leben in seiner ganzen Fülle haben. Hat noch nie jemand gemacht für mich. Weißt du, das haben vielleicht manche nicht gemacht, weil sie daran nicht glauben. Dann machen sie es auch nicht. Sie haben es vielleicht nicht gemacht, weil man das nicht macht. Noch nie jemand gemacht hat. Also ich weiß, bei uns in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin, hat nie jemand anderem die Hand aufgelegt und für den Empfang vom Heiligen Geist gebetet, weil das ist ja schon fast gefährlich, oder? So, gell, das kann so unterschiedliche Gründe sein, dass du das noch gar nie erlebt hast. Dann geh auf deine Leidenschaft zu und sag, ich würde euch gerne einladen, dass ihr für mich betet, dass ihr den Heiligen Geist empfangt. Und Voraussetzung natürlich, und es wird euch erroten, fragt ihr, wollt ihr das Jesus Löwenlamm in eurem Leben? Wie gesagt, die Sachen, wo ich vorhin erwähnt habe, die sind Voraussetzungen dafür. Für all das. Wie gesagt, Checkliste. Das andere, was der Heilige Geist tut, das ist nochmal her. Oh, jetzt habe ich es gerade. Moment, schnell, ich bin fast fertig. Aber nur, dass ihr es nochmal seht, das macht er. Und auch in der Schweiz. Und lasst er das Ganze nicht unter Wert verkaufen. Lasst er das Ganze nicht stehlen durch was auch immer, sondern sagt, das will ich in meinem Leben. Weil das ist der Himmel. Und der hat schon angefangen, als Jesus gekommen ist. Das wollte ich. Und mach es nicht unter dem. Weil ich glaube, die Region hat es verdient, dass es Menschen hat, die unter der Führung vom Heiligen Geist ihre Leben führen. Ich glaube, die ganze Region und unser Land braucht das und hat so wenig. Immer wieder sehe ich das. Und ich mache euch Mut, dass ihr dort weitergeht. Es ist noch nicht fertig, die Sache mit Gott hier bei euch. Das hat euch richtig angefangen. Es gibt ein paar Sachen für die nächste Stufe. Nennen wir es mal Stufe, he? Raketenstufe. Und das hat viel mit dem zu tun. Deswegen ist die Predigt vielleicht auch gleich ein bisschen prophetisch gewesen. Wer weiß. Amen, überhaupt.